Ja, ich bin seit über 50 Jahren in Kanaan und damals gab es 4 Brüder, zwischenzeitlich waren es mehr, jetzt sind wir 7 und gehören also zur evangelischen Marienschwesternschaft. Und Sie kennen uns wahrscheinlich durch Ihren Pfarrer Zlamal, der schon als Theologiestudent bei uns zum Gottesdienst immer wieder gekommen ist. Und dadurch ist eine alte, lange Verbundenheit miteinander. Und ich freue mich, dass ich heute Abend hier diesen Dienst machen darf und kann nur hoffen und beten, dass die Stimme durchhält. Ich bin kein professioneller Präsentationsgestalter. Die ist also ziemlich schlicht gehalten und ich habe hier nur mal die Hauptüberschrift, die ich geerbt habe und die mir übergeben wurde, und dann auch die ersten, den biblischen Bezug, der zugrunde gelegt wurde. Aber da wir ja eine Bibelschule haben, werde ich Sie heute Abend ein bisschen quer durch die Schrift treiben, jagen, führen. Sie dürfen das Tempo dann für sich selber bestimmen. Die Präsentation ist auch habbar, downloadfähig vom Internet. Ich habe hier nur einen einzigen Ausdruck, weil ich nicht wusste, wie viel Papier man braucht. Ja, an jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Das ist so mal der ganze Anfang der Geschichte. Kommt nachher noch breiter. Und im Hebräerbrief: Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und die Überschrift heißt ja: Das verheißene Land, unsere himmlische Heimat. Und da komme ich gleich mit einer etwas provokativen ersten weiteren Folie, die heißt Thema verfehlt. Das dürfen Sie nachher entscheiden, ob ich das Thema verfehlt habe oder ob das Thema verfehlt gestellt wurde oder ob beides miteinander stimmt. Also aufpassen, hinhören, es könnte sein, ja, die Frage, gehen wir zur himmlischen Heimat oder heißt es, dein Reich komme? Was ist das Ziel? Worum geht's? Zweite Frage, ist Israel Vorbild oder Pionier? Also, worum geht es? Um Land oder Erde? Und ich habe da ein paar hebräische Hieroglyphen dazu gebracht. Eretz hat nämlich ganz verschiedene, vielfältige Bedeutung. Es ist Erde im Gegensatz zum Himmel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Eretz. Dann ist es die Erde, das Land, im Gegensatz zum Meer. Denn Gott schied das Trockene und das Meer und nannte das Land Eretz, Erde, Land, und das Meer, Meer. Es ist aber auch Land, also Englisch Country, wie Ägypten oder Deutschland, aber auch das Volk eines Landes. Das ist auch in diesem Wort Eretz mit drin. Es ist auch ein Stück Acker, ein Feld. Wenn wir jetzt in Genesis, ich war am Überlegen, ich wusste nicht ganz genau, wie sie es handhaben, wir könnten das erste Kapitel der Genesis, 1. Mose 1, mal durchgucken, wie oft da vermutlich dieser Begriff Eretz, Land, Erde, Feld drin ist. Und dann ist man nämlich überrascht, es heißt, die meisten Male heißt es Erde. Und plötzlich heißt es die Tiere des Feldes. Das sind aber auch die Tiere der Eretz. Also was ist es nun mit diesem Land, dieser Erde, worum geht es? Ja, und da gibt es noch den Erdboden. Er neigte sich zur Erde. Im Grunde ist es ähnlich wie bei uns. Also wir kennen ja diese Vielfalt des Erdbodens, der Erde und des Ganzen. Und interessant ist, im Alten Testament kommt dieser Begriff Eretz 1852 Mal vor. Scheint also eine ganz wesentliche Bedeutung zu haben. Wir beginnen mit der Berufung des Menschen. Genesis 1, 28, und Gott segnete sie, Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. könnte auch heißen, füllt das Land. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Da ist der Mensch also als ein Stellvertreter Gottes auf Erden dargestellt. Wir sollen an Gottes Statt hier für Ordnung, für Fortschritt, für Wohlergehen mitsorgen. Aber ganz spannend ist, dass im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose noch ein ganz anderer Aspekt des Menschseins aufklingt, ist mir noch gar nicht so lang überhaupt bewusst geworden, weil da heißt es, als es auf der Erde noch keine Sträucher auf dem Felde gab und noch keine Pflanzen auf den Fluren gewachsen waren, weil Gott der Herr noch keinen Regen auf die Erde hat fallen lassen und auch noch keine Menschen da waren, um den Ackerboden zu bestellen. Es stieg aber ein Wasserdunst von der Erde auf und drängte die ganze Oberfläche des Erdbodens, da kommt noch ein anderes hebräisches Wort zum Tragen, da bildete Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies ihm den Lebensodem in die Nase, so wurde der Mensch zu einem lebenden Wesen. Was mir hier auffällt, im Unterschied zum ersten Kapitel, hier kommt der Mensch vorne dran. Erst nachdem der Mensch da ist und das Land bebauen kann, heißt es, und Gott ließ die aufwachsen. Was? Habe ich das hier gar nicht mit rein? Das Schlimme ist nämlich, dass die Bibelstellen oft so lang sind, dass man sie nicht auf eine Folie unterkriegt. Oder sie sie nicht mehr lesen könnten. Ja, der Vers 8 ist da untergegangen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Also erst war der Mensch da, dann wurde der Garten geschaffen. Und dann erst im nächsten Abschnitt kommen die Tiere. Also irgendwie scheint Gott bei der Schöpfung ganz genau auf den Menschen geachtet zu haben, um dessen Willen er die Welt schuf, der ihm gegenüber sein sollte, der dann schlussendlich mal lernen könnte, Gott zu lieben, wie es dann im 5. Mose heißt. Also es ist die Berufung des Menschen. Da kommt's. Ich wusste doch, dass es irgendwo kommt. Da habe ich es noch breiter, weil da ist jetzt nur das zweite Kapitel erwiesen. Hierauf pflanzte Gott der Herr einen Garten im Eden. Dann ließ der Herr allerlei Bäume aus dem Erdboden hervorwachsen. Also wir haben auch immer irgendwo eine Beziehung zur Erde und gehören zu ihr. Aber, jetzt kommt das große Aber, wir sind entfremdet vom Land, von der Erde. Seit wir alle Nahrung im Laden kaufen können, haben wir die Beziehung zum Land zumindest aus den Augen verloren. Ich nehme an, die meisten von Ihnen wissen noch, wie Getreide wächst und Gemüse angebaut wird und Tiere gepflegt werden. Aber wie viele in der Stadt kriegen davon gar nichts mehr mit? Land, Landwirtschaft, Erde, Erdboden, das sind so Begriffe, die heute ganz weit an den Rand gerutscht sind und die aber für unsere Beziehung zu Gott eine große Rolle spielen. Sie sind Grundbegriffe unserer Lebensgrundlage, aber parallel dazu geht ja auch die Entfremdung von Gott. Gott, der die Erde geschaffen hat und den Menschen auf der Erde wachsen ließ und wachsen lässt, er liebt diese Erde, diesen Kosmos, ja eigentlich das ganze Universum, aber in dem Universum den Menschen in besonderer Weise. Unser Leben ist sehr geistbetont geworden, es hat sich sehr weit von der Natur, vom Erdboden entfernt und dadurch spielt für uns vielleicht auch nicht mehr so das Land, in dem wir leben, eine große Rolle. Es ist mehr zum Politikum geworden, als zu etwas, was ursprünglich zu unserem Sein gehört. Ja, und dann kommt in der Geschichte, Sie haben ja in der Bibelschule schon den Abraham in der zweiten Stunde, glaube ich, gehabt, Zusagen an Abraham und seine Nachkommen. Es ist für mich immer faszinierend, dass Gott mitten aus dieser Menschenmenge, die damals lebte, im Zwei-Strom-Land, einen einzigen Menschen ansprechen konnte, der reagierte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Menschen Gott versucht hat zu erreichen. Es gab noch keine Bibel, es gab noch gar nichts. Und Gott versuchte, an die Menschen heranzukommen und er erreicht den Abraham. Und diesem Abraham gibt er Zusagen: Geh aus deinem Land, aus dem einen Land, und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Haus in das Land, das ich dir zeigen will. Und durch dich sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Schon in diesem ersten Anspruch Gottes an Abraham kommt das Land zum Tragen. Geh weg aus diesem Land voller Götzendienst. Und wir wissen aus dem Buch Josua, dass der Vater Abrahams ein Götzendiener war. Der hatte irgendwie Götze. Die Juden haben sogar Geschichten, dass der Vater Abrahams einen Laden hatte, wo man Götzenstatuen kaufen konnte. Es gibt eine ganz süße Geschichte, aber die springt jetzt den Rahmen vom Land. Können Sie mal nachgucken, die gibt es im Internet. Kapitel 12, 1, damit fängt die Abraham-Geschichte überhaupt an. 12, 7, deinem Samen will ich dies Land geben. Also es geht immer weiter mit dem Land. Dann im Kapitel 13, denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Ganz scharfe Ansage, auf ewig. Wir werden nachher auch merken, wie ja durch die Jahrhunderte da einiges passierte. Kapitel 15 noch einmal. An dem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben. Und jetzt, wenn man die Ausmaße sieht, die hier angegeben sind, vom Fluss Ägyptens, das ist irgendwo weit südlich vom Gazastreifen, südwestlich, zwischen Ägypten und Gazastreifen, bis an den großen Strom, den Euphrat. Das ist heute im Irak. Das ist so also die größte Ausdehnung, die in der Schrift überhaupt erwähnt ist. Es sind unterschiedliche Angaben, auch bei David gibt es noch andere. Hat Gott glockenklar gesagt: Das will ich dir und deinem Samen nach dir geben. Denn ich habe mit dir Großes vor. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Aspekt, deswegen habe ich eine Passage hellgrau gemacht, damit sie auffällt. Alle Geschlechter auf Erden sollen gesegnet werden, durch und in Abraham. Das ist keine Erwählung als Selbstzweck. Aber es ist eine Erwählung in ein konkretes Land. Sein Sohn Isaak kriegt die Verheißung erneuert. Isaak zog zu Abimelech, dem König der Philister. Da erschien ihm der Herr und sprach: Reise nicht nach Ägypten hinab, sondern bleib in dem Lande, das ich dir sage. Sei ein Fremdling in diesem Lande, und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deinem Samen will ich dieses ganze Land geben. Wir erinnern, Isaak war ein Einzelkind, gut, er hatte den Halbbruder Ismael, gab es ja auch Spannungen schon damals, aber Isaak war der Sohn, auf dem diese Verheißung weitergehen sollte. Und auch ihm wird das ganze Land zugesagt und es soll ihm und seinen Nachkommen gehören. Durch deinen Samen, auch hier wieder, und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Erinnern Sie sich noch an die Frage vorher, ist Israel Vorbild oder Pionier? Ja, da kommt nämlich manchmal so etwas durch. Zusage an Jakob. Denn Jakob hat geträumt, siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und siehe, der Herr stand oben darauf und sprach: Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Wieder. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinem Samen geben. Dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, und gegen Abend und Morgen und Mitternacht und Mittag sollst du dich ausbreiten, und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Wieder. Es geht immer wieder um die ganze Welt. Also Land und Erde sind einfach zusammen. Aus Gottes Sicht, er guckt auf den einen Menschen, Abraham, den er endlich erreicht, aber durch ihn schaut er auf die gesamte Menschheit aller Jahrhunderte und Jahrtausende. Und Abraham ist immerhin 3,5 Jahrtausende hinter uns, oder vor uns, oder wie rum man guckt. Darum eine markante Zusammenfassung. Gott, der Mensch, das Land, das Volk, für biblisches Verhältnis gehören die einfach zusammen. Und wenn sie Juden erleben, dann wissen sie, dass bei denen das auch zusammengehört. Die nehmen Gott in den Alltag mit hinein. Der ist nicht irgendwo ganz weit weggedacht. So jemand, der mal, da hatten wir in der Schule noch diesen berühmten Ausspruch von Primus Motor, der erste Anstoßer. So, also Gott ist angeschubt hat und dann ging er in Urlaub. Nein, Gott ist nicht in Urlaub gegangen. Er ist Schöpfer und bleibt Schöpfer und er bleibt der Gott aller Menschen und aller Welt. Aber er hat mit konkreten Menschen zu tun, mit einem konkreten Land, mit einem konkreten Volk. Sie gehören zusammen, weil Gott sie aus Liebe erschuf. Was wir im Neuen Bund lesen, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, ist in der Urgeschichte schon total abgebildet. Aus Liebe, aus dieser Liebe schuf Gott uns alle. Und dann hat er dafür gesorgt, dass wir es auch irgendwann vielleicht doch noch begreifen. Wir kriegen dann nachher noch ein paar Umwege und da dürfen Sie dann auch selber ein bisschen dran arbeiten. Ganz spannende Geschichte, es ist für Israel ein Unterschied, ob sie im Land sind oder in der Zerstreuung. Im 5. Mose 12, dies sind die Satzungen und die Verordnungen, die ihr in dem Lande, das der Herr, der Gott eurer Väter, euch zum Eigentum bestimmt hat, allezeit beobachten sollt, solange ihr auf dem Erdboden lebt. Das ist nicht etwas, was vor 3000 Jahren gegolten hat oder vor 2500, als Mose da war. Nee, 3000 war der. Sondern das ist etwas, solange Menschen auf Erden leben, gilt das. Und es ist interessant, dass im 5. Buch Mose dieser Einschnitt ist, vorher war die Wüstenwanderung, kriegt man nachher noch Detail an. Und da gab es bestimmte Aufgaben und Richtigkeiten, aber dann hieß es, und jetzt im Land gelten diese Gebote. Die sind ganz konkret für dieses Land Israel gedacht. Bisschen später, ich musste wieder zusammenfassen, vielmehr nur die eine Stätte, die der Herr, euer Gott, aus all euren Stammesgebieten erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu versetzen und dort Wohnung zu nehmen, die sollt ihr aufsuchen und euch dorthin begeben und dorthin sollt ihr eure, das waren die ganzen Opfersachen genannt, die verschiedenen Orte Opfer darbringen. An einem Ort in diesem Land ist der Tempel, unterwegs hatten sie noch die Stiftshütte, jetzt wird es der feste Tempel und den hat Gott erwählt. Als ich vor Jahren mal eine, ich glaube über ein Jahr, einen Durchgang durch die ganze Tora, also die 5 Bücher Mose, mit einem Juden über Internet gemacht habe, jede Woche zu dem Wochenabschnitt, da ging mir etwas auf, der hat sehr betont, die Städte, dieser Ort Hamakom, der ist, spielt eine ganz große Rolle und das ist der Tempelberg in Jerusalem. Das ist der Ort, wo Abraham seinen Sohn Isaak darbrachte. Dieser Ort, das ist, Gott lebt auch mit uns in unseren örtlichen Gegebenheiten und nimmt die ernst und gibt ihnen Tiefe. Und er möchte, dass wir nicht irgendwo in der Welt rumfahren mit all unseren eigenen Ideen, sondern er möchte, dass wir an seiner Linie dranbleiben. Weiter unten, da ist nochmal fett gedruckt, denn bis jetzt seid ihr noch nicht zum ruhigen Besitz des Erbteils gekommen, was der Herr dein Gott dir geben wird. Wenn ihr aber den Jordan überschritten habt und in dem Lande wohnt, dann gelten all diese Gebote, dann sollt ihr an die Städte, die der Herr euer Gott zur Wohnung für seinen Namen erwählt, all das bringen, was ich euch gebiete. Also es ist gar nicht gleichgültig, was wo geschieht. Und es ist mir deswegen so wichtig, das zu betonen, weil für viele moderne Menschen nicht verständlich ist, warum für die Juden dieses Land so wichtig ist. Aber ihr Gott hat von Anfang an so deutlich auf das Land hingewiesen, das er seinem Volk geben wird, dass sie Gott verlassen müssten, wenn sie das Land aufgeben würden. Und deswegen haben die Juden durch Jahrhunderte, Jahrtausende immer gebetet, nächstes Jahr in Jerusalem. Bis dann in diesem letzten Jahrhundert es möglich wurde, dass sie wieder nach Jerusalem kamen. Gottes Geschichte mit Israel. Die Vorgeschichte, die haben wir jetzt nicht behandelt, bis Noah und alles. Und dann die Väterzeit ab 1. Mose 12 bis 50, Abraham, Isaak, Jakob. Dann waren die 400 Jahre in Ägypten, im Exil oder in der Sklaverei. Und es sind zum Volk zusammengewachsen. Gibt es noch einen spannenden Aspekt dafür, denn Gott wartete darauf, dass die Amoriter, die in Kanaan wohnten, dass die erst einmal zurechtkommen oder eben in ihrer Bosheit ausreifen. Könnt ihr mal nachlesen, das ist eine spannende Stelle, warum Gott schon dem Abraham sagte, deine Kinder werden 400 Jahre in Ägypten sein, bevor sie wieder zurückkommen können. Ja, dann kam der Exodus und die ganzen 2. Mose bis 5. Mose, dann die Landnahme und die Einwurzelung darin. Und wenn man genau nachguckt, dann merkt man ja, dass das alles nicht so perfekt abgelaufen ist. Im Buch Richter geht es immer wieder mal hoch. Sie haben Gott sich zugewandt, dann sind sie wieder abgefallen, dann ging es wieder vor und zurück. Und schließlich kam dann auch das erste Exil in Babylon zur Zeit des Jeremia, wo dann auch der Prophet Hesekiel wirkte, der ja in Babylon wirkte, der war gar nicht in Israel, der war gar nicht im Heiligen Land. Dann kam die Rückkehr, Nehemia und Esra und der neue Tempelbau mit Zerubabel und Joshua. Dann ist eine ganz eigenartige stille Zeit zwischen dem Bau des zweiten Tempels, also dem Ende des letzten Buches im Alten Testament und wo das Neue Testament wieder ansetzt. Dann hat Herodes den zweiten Tempel prunkvoll aufgebaut und nach 70 Jahren wurde er zerstört, im Jahr 70. Und dann kam dieses zweite Exil in alle Welt, zwischen 70 und 135 sind die zwei markanten Stellen, 70 die Zerstörung des Tempels, 135 war dann der Fall von Masada Bar Kochba, der letzte Aufstand. Und der hat auch sehr damit zu tun, dass wir Christen nicht im jüdischen Rahmen blieben. Denn der Rabbi zur Zeit 135 hat den Bar Kochba zu dem Messias erklärt und dann konnten die Christen nicht mit. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Kommen wir nachher noch einmal kurz drauf. Und dann fing so ab Mitte des 19. Jahrhunderts fing es an, dass Juden wieder zurückkamen in das gelobte Land. Was wir heute vergessen haben weithin, ist, dass dieses Land zu der Zeit wirklich Sümpfe und Wüste war. Die Bewohner, die wir heute unter dem Namen Palästinenser zu kennen meinen, die hatten kein Interesse, dieses Land zu kultivieren. Die haben irgendwie vor sich hingelegt und guckt, dass sie halt irgendwie zurechtkommen. Dann kamen die Juden und haben mit unermesslichem Einsatz Sümpfe trockengelegt und Städte gebaut und Felder angelegt und Bewässerung erfunden und dieses Land zum Blühen gebracht. Und die ganzen Spannungen, die heute da sind, die kennen Sie aus der Zeitung. Und da sind wir eigentlich jetzt an einem Punkt, wo Sie vielleicht sogar dann mal selber in der Bibel arbeiten können. Der Prophet Hesekiel. Ich musste gucken, wo im Alten Testament greife ich denn diese Geschichte vom Land heraus. Also nur zum Wissen, die ganzen Folien sind alle zu bekommen. Am Schluss kommt noch wo. Ich habe sie vorher hochgelegt. Wenn Sie hier mal die Bibelstellen angucken, da sind wir bei 8, 12, dann 9, 11, 20, 8, 20. Das springt hin und her mit ganz unterschiedlichen Themen. Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Predigt über einen Abschnitt aus Hesekiel zu halten. Da habe ich mich mit dem Buch auseinandergesetzt. Es lohnt sich, dieses Buch mal wirklich zu studieren. Bibelschule, also bitte schön, Hesekiel ist nachher vielleicht Aufgabe. Vielleicht wäre es dann gut, dass Sie diese Bibelstellen mal jetzt nachgucken. Ich gebe einen kurzen Überblick drin. Es gibt die Klage, Gott hat das Land verlassen. Wir haben vorher gesagt, Gott und das Land und die Menschen gehören zusammen. Und dann kommt der Moment, wo Gott dieses Land loslässt. Und wenn wir dann mal hinhören, um diese Bibelstellen rum, wie Gott über dieses Volk klagt, warum er dieses Land verlassen hat, dann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, ja, was ist eigentlich los? Wie gehen wir mit Gott und mit seinem Land und mit uns allem um? Aber im nächsten Abschnitt heißt es sofort wieder, Gott will das Land geben. Er verlässt es. Er gibt es. Er jagt das Volk raus. Die meisten waren in Babylon, Hesekiel selber auch. Er muss in Babylon begreifen, wie groß die Verirrung war. Das Land wird verunreinigt. Er muss sehen, welche Gräuel auch in Juda getan wurden. Da haben wir das im 2028, 24 und so. Und dann im nächsten Neuanfang 2042, Gott will dieses selbe Land wieder seinem Volk geben. Das geht in Hesekiel immer hin und her. Da ist diese innere Spannung, diese Zerreißprobe, wie geht Gott mit diesem Volk um, wie kann er mit ihnen seinen Weg finden? Und er sucht. Und am Schluss, da unten kommen ganz lange Bibelstellen noch aus dem Hesekiel, kommen Verheißungen für die Berge Israels. Da geht es in die Breite und man merkt, es soll wieder lebendig werden. Vielleicht kennen Sie auch die Bibelstelle von das Bild, was Hesekiel sah von den Totengebeinen. Er sah ein Feld mit lauter Knochen. Und dann spricht der Geist Gottes, führt sie zusammen. Jetzt sind sie alle wieder wie Skelett zusammengehört und der Geist Gottes wirkt noch weiter und es kriegt wieder Haut und Muskeln und sie stehen auf und sind wieder lebendig. Wir beten das jeden Freitagabend in unserem Israel-Gebet. Brausen des Geistes, lasst kommen in euch und ihr lebt. Gott hört nicht auf, mit uns zu arbeiten. Vielleicht ist es an der Stelle noch wichtig zu sagen, ich habe eine tiefe Wende in meinem Leben dadurch erfahren, dass mir klar wurde, nicht was ich hier erlebe, ist das Eigentliche, sondern was Gott mit seiner Welt und mit uns vorhat. Ich schaue seitdem viel mehr darauf, was hat Gott eigentlich im Sinn? Wozu wollte er uns Menschen haben? Wir sagen so schnell, Gott ist Liebe. Können Sie mir sagen, wie das funktioniert, wenn ein einziger Gott ganz allein in seinem Himmel ist, wen er dann lieben kann? Er musste schöpferisch werden. Er musste etwas erzeugen, erstehen lassen, was ihm gegenüber sein kann. Er hat den Menschen geschaffen nach seinem Bild, also dass sie ihm gegenüber sein können. Und es gibt eine ganz spannende Stelle beim Abraham, 1. Mose 17,1. Ich bin der Herr, dein Gott. Wandle vor mir. Wandle unter meinen Augen und sei ganz, sei echt, sei authentisch. Das ist die ganze Berufung Abrahams, Gott gegenüber zu leben. Und nicht einfach zu denken, oh, irgendwo, vielleicht ist da irgendwo ein Gott. Wir haben in unserer modernen Welt Gott wirklich aus dem Alltag verbannt. Das ist die große Katastrophe unserer Zeit. Und dann meinen wir, wir könnten Klimakatastrophe bewältigen und das und jenes und die Wirtschaft am Gang halten. Und Gott steht da und sagt, ich will euch lieben, aber ich kann euch nur lieben, wenn ihr es wollt, wenn ihr es zulasst. Also diese Veränderung der Blickweise, nicht das, was wir hier wursteln, die Dummheiten, die wir miteinander machen, sondern was Gott mit uns vorhat, darum geht's. Ich habe diese Bibelstellen zum Teil ausgeschrieben, aber das möchte ich lieber, dass Sie nachher mit der Folie ein bisschen ans Arbeiten gehen. Ja, das ist vielleicht auch ein wichtiger Satz noch. Das Volk ist überzeugt. Die Einwohner dieser Wüsten im Lande Israel sprechen also: Abraham war ein einziger Mann und erbte dieses Land, unser aber sind viele. Desto billiger gehört das Land uns zu. Da muss man ein bisschen hinhören. Sie rühmen sich, jetzt sind wir ja viele. Also haben wir völliges Recht auf dieses Land. Aber sie haben den Zugang zu Gott nicht mehr, den Abraham hatte. Sie leben in ihrer Tradition, das können wir, Lutheraner, Katholiken, Reformierte, genauso gut wie die Juden damals. Da ist kein Unterschied. Also der Hesekiel, der kommt dann gleich noch als Arbeitspapier, aber dann gibt es noch die Seligpreisungen. Kennen wir vielleicht sogar auswendig, selig, und da heißt es eigentlich, das Aschre, das ist das hebräische Wort, das da zugrunde legt, erstes Wort vom ersten Psalm 1. Selig der Mann, mit dem geht es voran. Das ist der Weg, auf dem ihr mit Gott vorankommt. Das ist es, worum es in den Seligpreisungen geht. Nicht, dass wir happy und glücklich sind. Das kommt dann zwar auch irgendwo mit in zum Tragen, aber es geht eigentlich darum, wie unsere Gottesbeziehung funktioniert. Und die funktioniert mit diesen Richtlinien. Selig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Da kommt es wieder, das Land, von dem wir es heute Abend haben. Und die reines Herzen sind, sie werden Gott schauen. Im Land. Und in diesem Land wird Reich der Himmel sein. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, und auch ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist ja spannend, der eine Evangelist spricht vom Reich der Himmel, der andere vom Reich Gottes. Aber im Grunde ist beides das Gleiche. Da, wo Gott herrscht, wo er regiert, wo er König im Land sein kann, da ist Reich Gottes. Und wir kommen noch ein Stück zum Ziel der Geschichte Gottes in Offenbarung 21, also ganz am Schluss. Wir haben angefangen in Genesis, jetzt sind wir am Ende der Bibel, im vorletzten Kapitel. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren verschwunden und auch das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott her. Ausgestattet wie eine für ihren Bräutigam geschmückte Braut. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, Gott selbst wird unter ihnen sein und wird alle Tränen aus ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein und keine Trauer, kein Klageschrei, kein Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Da sagte der auf dem Thron Sitzende, siehe, ich mache alles neu. Dann fuhr er fort, schreibe, denn diese Worte sind zuverlässig und gewiss. Ich sah die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, aus dem Himmel herabkommen von Gott. Ja, also da kommt etwas aus Gottes Ewigkeit auf unsere Erde. Von der Erde, vom Land haben wir es heute Abend. Und dann wird es heißen, und Gott wird bei ihnen wohnen. Übrigens, wenn Sie den Hesekiel studieren, dann werden Sie merken, 40, 50 Mal kommt es, und ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und ich will bei euch wohnen. Man soll erkennen, dass ich Gott bin. Und hier haben wir es in der Vollendung. Wenn einmal das himmlische Jerusalem auf die Erde kommt und dann etwas völlig Neues sein wird, wobei immer die Frage ist, wie neu ist neu? Erneuert oder ganz abgerissen? Ich gehe je länger, desto mehr davon aus, dass Gott seine Schöpfung, die er ja ganz am Anfang sehr gut genannt hat, 1. Mose 1, 31, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war unheimlich gut. Auf Schwäbisch würde man sagen, saugut. Da war Gott überrascht. Und ich sehe, dass dieser Satz auch ans Ende der Schrift gehört. Am Ende wird Gott auch sagen, es ist alles sehr gut, denn siehe, ich mache alles neu. Aber ob er jetzt alles in Einzelteile zerlegt, ob es geht wie bei einer Raupe, da kennen Sie das, ein Schmetterling, die Raupe, die macht, wird zur Puppe und in der Puppe löst sich die Raupe total auf und wird als Schmetterling neu zusammengesetzt. Kann sein, dass Gott alles so auflöst und durch die Puppenstadium ganz neu macht. Kann aber auch sein, dass er diese Erde so gereinigt haben wird, dass darauf Platz ist für seine Gegenwart. Und uns hat er berufen, diese Gegenwart Gottes jetzt zu leben, unter seinen Augen zu wandeln, wie Abraham, und den Weg zu bereiten für das, was kommen soll. Wo wird das neue Jerusalem sein? Im Himmel oder auf der Erde? Wir singen manchmal so Himmelslieder vom himmlischen Jerusalem. Da denken wir ja, das ist proben. Aber das Eigentliche, das kommt auf die Erde. Könnte es stattdessen auch in Peking oder Rom oder in New York oder sonst wo sein? Jerusalem ist der Ort, den Gott erwählt hat. Die Städte, die Gott für seine Wohnung erwählte, damit er von dort aus in alle Welt ausstrahle. Und wir sind hineingepfropft in diesen Ölbaum Israels. Wir gehören dazu. Wir sind nichts anderes als Gottes Volk hineingenommen, auch wenn da noch Riesenarbeit besteht. Ja, wie neu werden dieser Himmel und diese Erde sein? Und darum ist es so wichtig für die Juden, dass sie mit diesem Land verbunden bleiben. Denn es sind Gottes Verheißungen. Gottes Treue hängt daran. Ist auf Gott Verlass oder ändert er seine Pläne nach Belieben? Das sehen wir in Hesekiel, wenn sie da ein bisschen dran arbeiten. Dieses Hin und Her. Gott ringt darum, dass er seine Wege weiterführen kann mit uns. Israel hat 2000 Jahre gewartet, dass die alten Verheißungen sich erfüllen. Soll es heute einfach darauf verzichten? Es müsste seinen Gott aufgeben. Und die messianische Zeit muss auch die Vorgaben erfüllen, die wir vorher auf Folie 13 in 5. Mose 12 hatten, beim Eingang des Landes, dass sie in diesem Land ihre Gesetze erfüllen können. Aber dann müssen auch alle Völker gesegnet sein nach der Verheißung. Erst dann ist die Vollendung da. Was also ist die Bedeutung des Landes in Gottes Augen und in unseren Augen? Und ich proklamiere, Gott erreicht sein Ziel mit uns. und lädt uns ein, mitzumachen.